Das ist wahr für dich, aber nicht wahr für mich. Ich habe meine Wahrheit, du hast deine Wahrheit. Wahrheit, wenn es sie gibt, kann man eigentlich gar nicht wirklich erkennen. Und wichtig ist doch, dass es sich am Ende für mich und auch für dich gut anfühlt. Das sind Aussagen, die einem immer wieder in der einen oder anderen Form so begegnen können und die es uns als Christinnen und Christen auch gar nicht immer so leicht machen, über die Wahrheit des Evangeliums ins Gespräch zu kommen. Ich habe heute Dr. Heinz-Peter Hempelmann bei mir, mit dem ich in der letzten Folge über den Atheismus oder genauer den neuen Atheismus sprechen durfte. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, Empfehlung von meiner Stelle, baut aber nicht aufeinander auf, was wir heute miteinander besprechen wollen. Wir wollen aber heute über Sichtweisen, weltanschauliche Grundannahmen ins Gespräch kommen, die mit Aussagen wie diesen verbunden sind, und über die sogenannte Postmoderne sprechen. Dr. Hempelmann, stellen Sie sich vielleicht zu Beginn noch vor, für all diejenigen, die die letzte Folge nicht gesehen haben und nicht wissen, wer da heute vor uns sitzt.
Ja, ich bin von Hause aus Theologe und Philosoph. Und da ich mich in den letzten 15 Jahren sehr intensiv mit Sozialwissenschaft beschäftigt habe, wäre das sozusagen mein drittes Standbein. Ich habe promoviert in Theologie, habe ein MA in Philosophie, in Wissenschaftstheorie und bekleide zurzeit zwei Professuren, die eine in Marburg an der Evangelischen Hochschule Tabor und die andere an der IHL hier in Liebenzell.
Ja, Postmoderne, ein Begriff, der von Menschen unterschiedlich verstanden und gefüllt wird. Sie haben sich in verschiedenen Büchern aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln heraus mit ihr auseinandergesetzt. Was ist denn diese Postmoderne und was kennzeichnet sie?
Ja, die Postmoderne gibt's gar nicht. Nach der Postmoderne zu fragen wäre oder die Postmoderne bestimmen zu wollen, wäre schon ein Widerspruch im Begriff, denn Postmoderne heißt gerade, wir sind skeptisch, wir weisen zurück alle Versuche, etwas auf einen einlinigen Begriff zu bringen, das Wesen einer Sache festzulegen. Also man zeigt dadurch, dass man etwas von der Sache versteht, dass man besser von postmodernen Strömungen spricht oder von postmodernen Ansätzen.
Ja, noch setzt sich der Begriff zusammen aus Post und Moderne, ja, wo ja darin schon angedeutet wird, was denn überwunden werden soll. Also Post heißt ja aus dem Lateinischen so wie nach, hinter, ja, nach oder hinter der Moderne. Was kennzeichnet denn die Moderne, dass postmoderne Denker, postmoderne Strömungen anders sehen, wovon diese sich abgrenzen?
Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr hilfreiche Frage, die auch noch mal eine Antwort geben kann oder die zu einer Antwort hilft auf Ihre erste. Was ist die Postmoderne? Also der Begriff kommt zuerst auf im Bereich der Architektur. Und daran kann man es sehr, sehr schön machen. Postmoderne Architektur in den 60er Jahren ist eine Architektur, die in bunter Weise unterschiedliche Stile miteinander kombiniert. Also dann hat man nicht mehr nur das Bauhaus oder die klassische Architektur, sondern das fast prinzipielle Bunte, das Vielgestaltige oder auch noch mal profilierter ausgedrückt, das bewusste Durchbrechen eines Stilzwangs. Und dann wandert der Begriff aus in die Philosophie, in die Sprachwissenschaft, also Germanistik und so weiter und so weiter. Und gewinnt hier dann noch einmal eine schärfere Bedeutung. Im Bereich der Philosophie haben wir dann etwa bei François Lyotard dieses Programmbuch Das postmoderne Wissen. Und hier wird dann eigentlich eine spezifische Bedeutung von Postmoderne deutlich. Das Abendland, die abendländische Philosophie ist bestimmt durch ein Vernunftdenken, das voraussetzt, zu wissen, was Vernunft ist. eine wichtige Station ist Descartes, der das rationalistisch bestimmt. Eine weitere Station ist Kant, der sagt, Kritik der reinen Vernunft. Nicht alles ist vernünftig, aber wir können definieren, was vernünftig ist. Kritik heißt Grenzen ziehen. Und Postmoderne bleibt dabei nicht stehen, sondern sagt, auch hier wird noch zu viel gewusst. Was gibt euch eigentlich das Recht, diesen Begriff der Vernunft oder auch des Schönen, des Guten, des Gerechten, der Wahrheit im Singular zu gebrauchen? Hat das nicht was ganz Totalitäres an sich? Und dann gibt es die entsprechenden Analysen, die absolut überzeugend sind. Also wenn ich jetzt Ihnen gegenüber sagen würde, aber das ist doch echt unvernünftig, was Sie da tun, oder das alleine ist das Vernünftige, dann erhebe ich damit ja auch einen Machtanspruch. Ich will mich damit letzten Endes durchsetzen. Das ist noch bei Kant so, bei Hegel so. Und im deutschen Idealismus, und das finden Sie heute im Alltag überall, wenn jemand sagt, das ist vernünftig oder das ist die Wahrheit, dann will er sich damit im Grunde durchsetzen. Postmoderne bedeutet im Regelfall nicht, dass bestritten wird, dass es Wahrheit gibt, sondern es bedeutet ein Protest gegen Leute, die Wahrheit wie einen Bauchkasten vor sich hertragen und sagen, das musst du mir jetzt aber glauben. Nietzsche hat das dann noch fundiert, aber jetzt will ich gar nicht zu viel sagen, und hat deutlich gemacht, dass eben auch der Anspruch, die Wahrheit zu sagen, immer mitbestimmt ist durch einen Willen zur Macht.
Ja, das lässt sich dann natürlich schnell herleiten, wo dann auch für postmodern denkende Menschen die Problemfelder liegen, wenn auch Christen in der missionarischen Verkündigung ihren Glauben weitergeben und auf Jesus verweisen, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Das, was aber da oftmals auch postuliert wird, ist, dass wir gar nicht davon sprechen können, in einem postmodernen Zeitalter zu leben. Wir sind eigentlich schon wieder weiter. Wir sind in einem postmodernen Zeitalter und der Begriff sei überhaupt nicht zutreffend auf die aktuellen Entwicklungen unserer Gesellschaft. Was denken Sie dazu?
Ja, ich will noch mal auf Ihren Bezug auf Johannes 14,6 kurz eingehen, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, viele Christen haben Probleme mit postmodernen Positionen oder postmodernen Strömungen, weil sie spüren, dass ihnen Zurückhaltung begegnet, wenn sie sagen, Jesus ist die Wahrheit, das musst du jetzt glauben. Aber ich möchte ein bisschen auch hinterfragen, ob dann diese Bibelstelle, ob überhaupt die Verkündigung und der Anspruch Jesu richtig verstanden sind. Also wenn ich so von Wahrheit rede, philosophisch gesprochen im Sinne eines propositionalen Anspruchs. Das heißt, ich verstehe Wahrheit als Satzwahrheit. Ne? Also in der Theologie der Religion, im apologetischen Gespräch, Jesus ist die Wahrheit, glaubst du das? Ja, dann kommst du in den Himmel, sonst gibt es für dich ein Problem. Und so weiter. Und da wäre ja die Frage, ob Jesus das selber so verstanden hat. Wenn wir zum Beispiel die Johannesbriefe anschauen oder aus Johannes Evangelium, dann ist Wahrheit ein Raum, kein Satz. Ein Raum.
Ich glaube, ich habe Sie auch in einer Facharbeit zitiert, wo Sie von einer Wirklichkeit sprechen, in die man eintritt. Und es nicht so sehr um eben genau einen bestimmten Satz zum Auswendiglernen geht, nicht um ein Dogma, das man übernimmt. Aber das ist ja auch das Spannende, wenn Jesus als die personifizierte Wahrheit auftritt. Also so. Wahrheit als eine Person und nicht als ein Dogma.
Sehr schön. Das heißt, ich gewinne Anschluss an diesen Jesus als die Wahrheit. Und das heißt, es ist im Grunde ein personales Wahrheitsdenken. Ich würde keinen Moment bestreiten, dass ich diese Christusbeziehung und das, was ich davon profitiere, ewiges Leben, dass ich das auch in Form von Sätzen aussprechen kann. Aber die Wahrheit, um die es im christlichen Glauben geht, ist nicht eine Satzwahrheit. Sonst müssten wir die Leute nur noch dazu anhalten, alle das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig zu lernen und einen Haken drunter zu machen und dann sind sie alle im Himmel. Viele von Ihnen glauben ja sowieso, dass das der Fall ist. Sondern es geht um diesen persönlichen Anschluss an die personale Wahrheit, die Jesus Christus ist. Johannesbriefe sprechen davon, dass man aus der Wahrheit oder in der Wahrheit ist. Also hier müssen wir ein bisschen mehr hebräisch-biblisch denken lernen. Das wollte ich gerne noch anfügen, weil das immer wieder ein ganz wichtiger Punkt ist.
Absolut. Aber wie sieht das aus? Also Sie sind da, was ich sehr gut und wichtig finde, dabei auch zu differenzieren und sprechen nicht so gerne von der Postmoderne. Manche sind da auch sehr schnell dabei, in solchen Schemata zu denken und Jahrzehnte unter bestimmtes Motto zu stellen und wären dann jetzt so weit zu sagen, nein, wir sind in einem post-postmodernen Zeitalter. Die Postmoderne ist vorbei, die haben wir abgelöst, jetzt kommt die nächste Epoche. Ja. Was ist dran an diesem Denken und was meinen Menschen, wenn sie das sagen?
Das ist ganz wichtig, dass Sie diese Frage auch zur Klärung stellen. Der Begriff ist ja dann in die Geisteswissenschaften eingewandert, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Und dann haben wir ihn 20 Jahre nicht mehr gebraucht, weil die Leute mit Recht gesagt haben, A, sehen wir nicht, dass die Postmoderne die Moderne ablöst. Und dass B, sehen wir eine Gesellschaft, in der es völlig unterschiedliche Mindsets, mentale Orientierung gibt. Und dann ist dieser Begriff im Grunde in Vergessenheit geraten. Also so jemand wie Jürgen Habermas hat dann von der Spätmoderne gesprochen. Aber das hilft ja nicht wirklich weiter. Das, was wir erleben ist, und daran hat der Begriff der Postmoderne recht, und da kann man ihn auch rehabilitieren, dass wir nicht in einer postmodernen Gesellschaft leben, sondern ich würde sagen in einer postchristlichen. Und dass wir in dieser postchristlichen Gesellschaft auf unterschiedliche Mindsets treffen. Auf ein konservativ traditionsorientiertes Mindset, auf ein modern kritisches, die ganzen Bildungsinstitutionen, Schule, Universität, Wissenschaft und dann im Grunde auf ein postmodern pluralistisches. Da geht es um den Bereich der Kunst, Design, Kommunikation und so weiter. Und diese drei Mindsets konkurrieren in unserer Gesellschaft miteinander. Das heißt, sie ist definitiv nicht postmodern, aber es gibt in ihr starke postmoderne Strömungen und es gibt Versuche von traditioneller wie auch von moderner Seite, diese postmodernen Strömungen zurückzudrängen.
Würden Sie sagen, dass da auch in Menschen, in denselben Menschen unterschiedliche Weltanschauungen vorhanden sind, die auch im Widerspruch zueinander stehen? Also dass einer Montag bis Freitag von 8 bis 5, wenn er in seinem Labor steht, ganz modern denkt und davon ausgeht, dass er durch empirische Daten Vernunftsurteile treffen kann und dann, wenn er abends beim Glas Wein zusammensitzt, dann postmoderne Ansätze aus ihm raussprudeln, wenn dann eben Sätze kommen wie, das ist wahr für dich, aber nicht wahr für mich?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Da ich über Jahrzehnte Menschen beraten habe und auch diese Mindset-Theorie dafür als analytisches Instrument genommen habe, mit Fragebögen über 8 Seiten, habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass Menschen nicht einfach nur prämodern oder modern oder postmodern sind, sondern meistens haben wir Anteile aus allen dreien Mindsets mit allerdings einem gewissen uns dann auch prägenden Schwerpunkt. Und wir müssen auch damit rechnen, dass sich die Dinge für uns verändern. Also ich selber würde sagen, ich bin in meiner Kindheit sehr stark traditionsorientiert geprägt worden. Davon habe ich heute noch Elemente ganz bewusst behalten, die möchte ich auch nicht preisgeben. Also wenn jemand in meiner Gegenwart sich irgendwie bibelkritisch äußert, dann triggert mich das, ja, und ich will, dass das auch so ist. Ich sehe das gar nicht als Eierschale, die ich loswerden muss. Dann kam ein Philosophiestudium, die Beschäftigung mit der Wissenschaftstheorie. Das gehört zu mir, der Schwerpunkt auf kritische Rationalität. Und dann habe ich eben vor etwa 30 Jahren begonnen oder 40 Jahren mich mit Postmoderne auseinanderzusetzen und habe gemerkt, philosophisch ist das nochmal ein Schritt über die Moderne hinaus. Habe darüber aber die anderen Dinge nicht preisgegeben. Ja. Und so wird man vermutlich bei vielen Menschen, die geistig etwas beweglicher sind, solche Dinge rekonstruieren können. Ja.
So, was haben denn postmoderne Denker verstanden, dem wir aus christlicher Perspektive auch durchaus zustimmen können? Und an welchen Punkten gibt es Unvereinbarkeiten?
Also, Sie haben ja jetzt mit Recht sehr, sehr differenziert formuliert. Es gibt natürlich platte Postmoderne, die gibt es. Und da begegnet uns als die neue Wahrheit, an die wir alle glauben müssen. Es gibt nicht einen Doppelpunkt, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern viele. Und das musst du jetzt glauben, denn das ist die eine Wahrheit. Und das ist natürlich logisch widersprüchlich, das hebt sich selbst auf und das hat selber einen totalitären Charakter. Also wenn mir jemand auf mein Christuszeugnis hin, dass ich sage, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt, ja, aber du musst doch tolerant sein, verzichte bitte auf dein Christusbekenntnis, dann ist diese Zumutung selber höchst intolerant. Also hier verwickelten sich postmoderne Mindsets immer wieder auch in Widersprüche. Was ich positiv finde, und das wird noch viel zu wenig gesehen, ist, dass postmoderne Denker die gesamte abendländische Philosophiegeschichte, Mensch, wir sprechen von Metaphysik, mit ihren Voraussetzungen in Frage stellen. Eine der Voraussetzungen ist, eine stillschweigende Voraussetzung ist, es gibt die Wahrheit. Eine stillschweigende Voraussetzung ist, es gibt die Vernunft. Wenn ich in meine Bibel reinsehe, habe ich den Eindruck, dass beides nicht stimmt. Dann wird mir eine Weltsicht, eine apokalyptische Weltsicht präsentiert, die sagt, diese Wahrheit, der Teufel ist der Vater, der Teufel, der Vater der Lüge ist der Weltbeherrscher dieser Finsternis. Und die Frage ist nach allem, was wir sehen, ob es wirklich die Wahrheit gibt. Und hier, denke ich, kann man am meisten profitieren von postmodernen Gedankengängen. Also traditionell haben wir die Wahrheit immer als eine gegebene Größe unterstellt. Und die Frage war nur, was ist denn die Wahrheit? Also wie füllen wir das? Und Nietzsche als Prophet der Postmoderne und viele andere, die ihm nachgefolgt sind, sagen, die entscheidende Frage ist doch, wie können wir überhaupt rechtfertigen, von der Wahrheit zu sprechen. Und das ist nun keine Frage, also postmoderne Philosophie wird nie sagen, es gibt nicht die Wahrheit, das wäre ja auch wieder eine Behauptung, sondern sie fragt, was rechtfertigt die Annahme, dass es die Wahrheit gibt, dass es Gott gibt, dass es einen Sinn gibt. Und das ist eine nochmal geschärfte Frage, die auf uns zukommt. Und darauf meine ich tatsächlich, als Christ mit dem Osterereignis die entscheidende Antwort geben zu können. Viel besser, als wenn ich mich jetzt in einer Theologie der Religion um den Absolutheitsanspruch Jesu Christi streiten muss. Hier ist der Finger auf den eigentlich wunden Punkt gelegt. Was gibt uns das Recht, keine Nihilisten zu sein? Das ist die Frage, die von Nietzsche und der Postmoderne her auf uns zukommt.
Also Sie sprechen hier die Auferstehung Jesu an, ja, für also alle, die nicht wissen, was an Ostern gefeiert wird und da vielleicht nur an die Ostereier denken. Und haben ja auch ein Buch dazu geschrieben, das die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu darlegen soll, was Sie da meiner Meinung nach auch sehr gut geschafft haben. Also da würden Sie sagen, ist ein ja, faktisches Ereignis, so der, so könnte man es auch formulieren, also würde ich das sehen, göttliche Glaubwürdigkeitsstempel auf der Botschaft und dem Leben Jesu Christi. Also bei all den verschiedenen Menschen, die ja auch alles Mögliche über sich selbst behauptet haben und was man ja auch sehr leicht über sich behaupten kann, ist das, was Jesus über sich selbst gesagt hat, war, weil wir hier ein historisches Ereignis haben, das Jesus als den ausweist, der er von sich selbst behauptet zu sein. So wäre mein Verständnis auch von der Auferstehung Jesu, also eine Facette ihrer Bedeutsamkeit, aber dem würden Sie da auch zustimmen.
Ja, ich würde nochmal versuchen, das ein wenig zu erläutern. Also das eine ist die Faktizität der Auferstehung Jesu Christi als ein Ereignis in Raum und Zeit. Also wenn das in irgendwelchen Köpfen der Jünger oder einer Parallelwelt passiert ist, das ist nicht interessant. Aber es ist in Raum und Zeit passiert. Das Grab muss leer gewesen sein, sagt Paulus auch. Sonst können wir das Ganze vergessen. Er sagt, sonst lebt ihr noch in euren Sünden. Aber es ist daneben ja noch was Zweites. Mit dieser Auferweckung Jesu durch den Vater beginnen ja die endzeitlichen Ereignisse, die für das Judentum vorhergesagt sind. Die Auferstehung am Ende der Zeiten ereignet sich in dem einen vorweg. Das heißt, das Ende der Geschichte beginnt in der Geschichte selbst. Und es wird hier eine neue Wirklichkeit inmitten der alten Wirklichkeit gestartet. Und wenn ich frage, worauf soll ich denn hoffen? Was gibt mir denn den Mut, weiterzuleben? Und ich werde dabei nur an die Instanzen in dieser alten Welt, in diesem alten Äon, biblisch formuliert, verwiesen. Dann kann ich es vergessen. Hier treffe ich auf etwas, was mir eine neue Wirklichkeit eröffnet. Im Anschluss an die Person Jesu.
Ja, Sie sprechen von Geschichte. Und jetzt würde man als ein postmodernes Merkmal sehen die Ablehnung von sogenannten Übergeschichten oder Metanarrativen. Was sind denn Metanarrative und warum stehen postmodern denkende Menschen ihnen skeptisch gegenüber? Und inwiefern ist denn der christliche Glaube eine solche Übergeschichte oder ein Metanarrativ?
Ja, der christliche Glaube vielleicht nicht, aber das Christentum. Dafür gibt es dann auch bei postmodernen Denkern unterschiedliche Bezeichnungen. Also der konservative postmoderne Odo Marquardt, der spricht von Monomythen, das finde ich also auch sehr schön, und sagt, es gibt eben das Problem, dass die Freiheit des Menschen eingeschränkt wird, immer wieder. Auch der Marxismus ist ein solches Metanarrativ oder ein Monomythos, dadurch, dass wir so besetzt werden, gar nicht anders können, in den soziokulturellen Zusammenhängen, in denen wir stehen, dass wir uns gar nicht mehr verhalten können zu dem, was uns hier begegnet. Uns wird eine Weltanschauung im Grunde übergestülpt. Und vor dem Hintergrund des Freiheitsimpulses, auch vor dem Hintergrund der Freiheit als ein Wert, der ja gerade vom christlichen Glauben groß gemacht wird, muss man daran letzten Endes Kritik üben. Also dieses Übermanntwerden, Übermächtigtwerden, eine Dominanz, gegen die ich mich eigentlich nicht wehren kann. Und Odo Marquardt sagt, man muss eben gucken, dass man den Monomythos knackt, indem man eben verschiedene Monomythen aufeinander prallen lässt, und das ist dann auch wieder ein Plädoyer für weltanschaulichen Pluralismus. Das ist natürlich reine Theorie. De facto kann ich nur dem einen oder anderen folgen. Also das Christentum ist das, geschichtlich nachweisbar, gerade auch in der Dominanz von hebräisch-biblischen Gottesglauben, römischen Recht und griechischer Philosophie, also eine einzigartige, ungeheuer stabile Synthese. Der christliche Glaube ist es von den Ursprüngen her nicht. Der christliche Glaube lässt uns begegnen mit einem Gott, 2. Korinther 5, sagt Paulus, der uns aufruft, andere anzusprechen. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja. Das ist ein ganz anderer, das ist die Autorität des bittenden Christus, wie Eberhard Jüngel sagt. Das ist etwas anderes, was mir dort entgegenkommt. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, da können wir von postmodernen Theoretikern auch wieder lernen, dass wir den christlichen Glauben nicht als eine Dampfwalze und Maschine verstehen, die alle Fragen überrollt und Menschen unter Druck setzt, sondern dass wir ihnen der Autorität des bittenden Christus begegnen.
Zu den Metanarrativen möchte ich einmal ein Zitat vorlesen, ja, von Pauline Rosenau. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und es ist ja manchmal so, dass man dann, wenn man Menschen aus anderen Ländern zitiert, den Namen nicht richtig zitiert. Naja, sie sagt, Die Postmoderne stellt globale, umfassende Weltanschauungen in Frage, seien sie politisch, religiös oder sozial. Sie reduziert den Marxismus, das Christentum, den Faschismus, den Stalinismus, den Kapitalismus, die liberale Demokratie, den säkularen Humanismus, den Feminismus, den Islam und die moderne Wissenschaft auf dieselbe Ordnung und weist sie alle als logozentrische, totalisierende Metanarrative zurück, die alle Fragen vorwegnehmen und vorgegebene Antworten liefern. So, Dr. Hempelmann, Sie haben große Teile Ihres Lebens der Forschung gewidmet. Was ist Ihre Perspektive auf diese postmoderne Kritik an Metanarrativen und wie viel ist dran an dieser Form von Kritik? Also wenn eine Weltanschauung ein Metanarrativ bereithält, wie es beim Christentum der Fall ist, stimmt es, dass dies eigentlich Menschen auch vom Denken und Fragenstellen abhält?
Da kenne ich genug Menschen in meiner Biografie, für die das zweifellos zutrifft. Aber das gilt natürlich auch für ganz viele, die durch den Kapitalismus oder durch den Feminismus oder durch den Islam bestimmt sind oder durch die Wissenschaft. Also die Aussage hat sicherlich eine Particulaveri, aber sie ist mir auch wieder etwas zu pauschal. Ich würde sagen, diese ganzen Geschichten schon, also schon, dass postmoderne Theoretiker von Narrativen oder Metanarrativen oder großen Erzählungen sprechen, bedeutet ja im Grunde eine Depotentialisierung. Also es sind keine Gedankengebäude mehr, die Anspruch auf Wahrheit erheben können, sondern es sind Erzählungen. Man erzählt sich etwas und diese Erzählungen können allerdings eine ziemliche Macht entfalten. Und das gilt für im Prinzip alles, was hier geschrieben steht. Das ist dann teilweise noch durch Heideggersche Philosophie ein bisschen zugespitzt. Das Logozentrische, der Versuch eben auch durch die Bildung von Theorien die Wahrheit selber in den Griff zu bekommen. Darüber haben wir ja eben schon gesprochen, dass ich nicht glaube, dass das gelingt. Der jüdische Philosoph Max Horkheimer sagt, in dieser Beziehung ist das Bilderverbot des Alten Testamentes von entscheidender Bedeutung, weil das Bilderverbot eben im Grunde sagt, du sollst ja kein Bildnis machen, weder von Gott noch von der Welt, noch vom Menschen. Lass den Menschen frei, lege ihn nicht fest auf etwas Bestimmtes. Das wäre das, was man in der Philosophie Essentialismus nennt. Also eine Art Wesensschau. Ich kann natürlich versuchen herauszubekommen, was etwas seinem Wesen nach ist. Aber wenn ich dann die Macht habe, den anderen auf mein Bild von ihm festzulegen, dann wird es kriminell. Und wir müssen leider zugeben, dass die Geschichte des Christentums dafür sehr, sehr viele Beispiele bereithält. Aber genauso auch die Geschichte vieler anderer Ismen, mit denen wir es zu tun haben.
Ja, und jetzt wäre für uns als Christen da zu fragen, liegt da nicht schon wesensmäßig das Problem in dem Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens selbst? Also wenn jetzt unser Glaube nun mal eben einfach bestimmte Absolutheitsansprüche stellt. Man kann natürlich diese in unterschiedlicher Form formulieren, aber wenn, ich meine, wir haben jetzt darüber gesprochen, Jesus als personifizierte Wahrheit, aber doch ist ja auch da der Anspruch da, die Wahrheit zu sein. So, ist das nicht in sich wesensmäßig schon Konflikte beinhaltend und führt das nicht zwangsläufig zu einem totalitären System?
Ja, das ist natürlich der Knackpunkt. Und über diese Frage müssen wir tatsächlich sehr viel mehr nachdenken. Ein paar Hinweise. Erstens, schon der Begriff des Absoluten kommt nicht aus dem Alten Testament und schon gar nicht aus dem Neuen, sondern aus der Hegelschen Philosophie. Und ist also philosophisch aufgeladen bis zum Letzten. Wenn wir im Neuen und Alten Testament, Jesaja 53, und im Neuen Testament auf die Kreuzigung schauen, dann sehen wir dort nicht den absoluten Gott, sondern wir sehen den Gott am Kreuz. Paulus sagt, ich habe nichts unter euch gewusst als nur Christus und ihn als gekreuzigt. in dieser Gestalt, nicht in einer absoluten, in dieser gekreuzigten Gestalt begegnet uns allerdings die Wahrheit. Aber an keiner Stelle wird jetzt daraus eine philosophische Theorie. Das haben erst die Kirchenväter gemacht. Da ist dann auch Augustin und so weiter nicht ganz unschuldig. Man hat die platonische Philosophie übernommen und hat dann den christlichen Glauben zu einer wesensmäßig richtigen Weltanschauung gemacht. Wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten, Jesus und die Jünger, dann ist doch eigentlich da etwas gegeben, was postmodern absolut akzeptabel ist. Da tritt jemand auf und tut etwas, verkündigt etwas und es passiert etwas. Und andere erzählen das weiter. Die erzählen zum Beispiel weiter, es gab eine bestimmte Zeit, in der in ganz Galiläa kein einziger Mensch mehr krank war, kein einziger mehr gestorben ist, kein einziger mehr behindert war. Das hängt mit diesem Jesus zusammen. Dann haben sie eben ja auch gesagt, das war alles, was Jesus für sich beansprucht hat, ist durch die Auferstehung Jesu bestätigt worden. Und dieser Jesus hat Menschen befreit, nicht nur von Besessenheit und so weiter. Er hat auch beansprucht, ihnen ihre Sünden zu vergeben. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen, aber gekreuzigt worden. Aber Jesus, Gott hat ihn auferweckt von den Toten und hat seinen Anspruch bestätigt. Und jetzt ein wunderschönes Beispiel für das, was ich meine, ist Apostelgeschichte 10, die Predigt von Petrus. Der sagt, ich will euch mal nur erzählen, was sich unter uns hier in Jerusalem und in den Umlanden zugetragen hat. Das ist christlicher Glaube. Dann höre ich das und bei mir entsteht die Sehnsucht und sage, davon möchte ich Teil werden. Ich möchte auch Teil dieser Geschichte werden. Ich möchte diesem Jesus auch begegnen, wenn das, wie ihr sagt, möglich ist. Und dann kann ich mich taufen lassen. Und dann werde ich Menschen suchen, die mit mir zusammen diesen Jesusweg gehen.
Was bedeutet es dann, von diesem Hintergrund her eine christliche Weltanschauung zu haben?
Es bedeutet tatsächlich, Frage finde ich sehr schön, dass wir differenzieren müssen. Eine christliche Weltanschauung im Sinne einer theoretischen Wahrheit wäre ja schon darin schwierig, dass sie in eine Wahrheitskonkurrenz zu Christus treten würde. Eine christliche Weltanschauung, die von Christus her versucht, die Fragen dieser Welt zu bewältigen, bis in den Bereich der Wissenschaften hinein. Dafür hätte ich offene Sympathien.
Jetzt gibt es verschiedene apologetische Ansätze, die auch da ganz bekannte Stimmen wählen und propagieren. Alistair McGrath, sehr bekannter Oxford-Professor, also bekannt mindestens in den christlichen Kreisen, in denen ich so verkehre, aber war auch schon im Dialog mit Dawkins, von denen wir es in der letzten Folge hatte. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Narrative Apologetics, in dem er ja seinen Ansatz darstellt, dass Apologetik, wie er es charakterisiert, im Kern folgendes ist. Einfach ausgedrückt geht es bei der Apologetik darum, eine bessere Geschichte zu erzählen. So, der bekannte Apologet William Lane Craig, der hat damit seine Probleme, also jetzt, der hat sich nicht konkret auf dieses Buch bezogen, aber er wendet generell ein, dass dies kein so zielführender Ansatz ist, denn auf diesem Weg reduzieren wir ja unsere eigene Sicht auf eine unter vielen anderen und sind darauf angewiesen, dass Menschen sie ansprechend und schön finden. Also da ganz postmodern eben, dass bei ihnen etwas auslöst, sie davon angezogen werden. Und damit würde man letztlich jenen Atheisten Futter geben, die von sich selbst denken, ihre Sicht auf empirische Fakten zu gründen und Religionen komplett in den Bereich des Subjektiven verlagern zu können. Was wären da Ihre Gedanken dazu? Halten Sie das für zielführend, wie McGrath das angeht, zu sagen, wir haben die bessere Geschichte zu erzählen? Oder würden Sie da der Kritik von Craig auch was abgewinnen können?
Also weder noch oder sowohl als auch. Mit seiner Formulierung kommt Alistair McGrath natürlich einem postmodernen Denken entgegen. es ist ein bisschen für mich zu soft formuliert. Bessere Geschichte, ja. Wir haben die überzeugendere Geschichte. Und im Hinblick auf Craig, ja, wie soll ich es denn sonst machen, als dass ich Menschen diese Geschichte, es ist ja keine Philosophie, die ich weitergebe, sondern eine Geschichte, von der ich erzähle und in die ich einlade. Soll ich Menschen dazu zwingen? Diese Geschichte muss ihnen ja einleuchten. Sie muss ihnen nicht gefallen. Aber sie muss ihnen einleuchten. Und es geht im christlichen Glauben, da sind wir jetzt nochmal bei dem Punkt, nicht bei einer Weltanschauung, deren Wahrheit ich abstrakt beweisen könnte, sondern es geht tatsächlich um letztlich einen Wirklichkeitsraum, in den ich einlade. Wenn ich erkenntnistheoretisch auf Spitz und Knopf formuliere, Neutomisten würden mir jetzt wahrscheinlich nicht zustimmen, aber das würde mich jetzt im Moment auch nicht so stören. Wenn ich erkenntnistheoretisch auf Spitz und Knopf formuliere, dann ist es doch so, dass wir uns de facto in einer Situation befinden, wo der christliche Glaube eine Position neben anderen darstellt. Eine Geschichte neben anderen. Und wenn ich jetzt sage, ja, aber ich habe doch recht, dann kann das natürlich jede andere Geschichte von sich auch behaupten. Mit anderen Worten, die Situation, in der wir uns befinden, ist erkenntnistheoretisch unübersichtlich. Das Judentum weiß das. Das Urchristentum auch. Nur in dem Moment, wo wir den christlichen Glauben metaphysisch aufgebauscht haben und immer schon gewusst haben, was am Ende kommt, wurde es schwierig. De facto, jetzt sage ich was ganz Provokatives, weiß niemand, wir zwei nicht in diesem Raum und niemand weltweit, ob es ein Ende der Geschichte geben wird, ob am Ende der Geschichte Jesus Christus als der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommt. Hoffen tun wir das. Es gibt auch ganz starke Argumente dafür. So starke, dass ich bis zur Stunde mit Überzeugung Christ bin. Aber wissen können wir es nicht. Das könnten wir nur dann, wenn wir den Gottesstandpunkt selber einnehmen könnten.
Könnte man dann sagen, letztlich sind wir alles Agnostiker. Die einen sind agnostische Atheisten, die anderen sind agnostische Theisten.
Nein, sicher nicht. Wir wissen ja nicht nichts. Wir haben ja die Auferweckung Jesu. Paulus sagt, 1. Korinther 15, Jesus ist der Erstling der Auferstandenen. Die Auferweckung Jesu ist das Unterpfand unserer Erlösung. Also das ist spezifisch jüdisch, alttestamentlich gedacht, wenn uns im Alten Testament in den großen Bekenntnissen Israels der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs begegnet. Was heißt denn das? Das heißt doch, mit diesem Gott haben unsere Vorväter schon Erfahrung gemacht und wir selber doch auch. Und auf dieser Basis können wir weitergehen. Und anders als das Judentum haben wir, ich würde jetzt schon mal sagen, noch mal eine entscheidende und qualitativ andere Bewährung hinter uns. Nämlich wir können auf den Sohn Gottes weisen.
In der christlichen Apologetik, da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Einen habe ich jetzt ja schon dargelegt, der vielleicht sehr stark postmodernen Menschen entgegenkommt. Diesen Narrative Apologetics Ansatz. Aber es ist ja auch oftmals so, dass man in der Apologetik aufzeigen möchte, die Auferstehung Jesu ist historisch glaubwürdig. Diese und jene Ereignisse in der Bibel lassen sich archäologisch beweisen oder zumindest als sehr wahrscheinlich darlegen. Das Neue Testament ist historisch glaubwürdig oder ist gut überliefert etc. pp. Also oftmals geht ja der Weg darüber, dass man versucht, aufzuzeigen, dass die, jetzt sind wir schon bei den Begriffen, dass die christliche Weltanschauung wahr ist. Ich sage das mal so platt. So, ist es aus Ihrer Sicht im Gespräch mit postmodern denkenden Menschen überhaupt sinnvoll, solche apologetischen Ansätze zu wählen? Sollten wir dann solche Vernunftsansätze überhaupt wählen und ja, empirische Fakten, Daten damit reinbringen?
Ihre Frage ist insofern sehr hilfreich, als Sie aus meiner Sicht schon auf die richtige Spur setzt. Es kann sinnvoll sein, auch solchen Leuten gegenüber modern, kritisch, rational zu argumentieren. Aber dann, wenn ich sie für den Glauben gewinnen will, muss ich mich auf sie einstellen. Und wenn sie sagen, also ich kann mit dieser ganzen historischen Fragestellung überhaupt nichts anfangen, dann muss ich sie ihnen ja auch nicht aufdrängen. Aber wenn sie zum Beispiel als junge Christen die Erfahrung machen, eine geistliche Erfahrung machen, eine spirituelle Erfahrung machen, wenn sie dem auferstandenen, erhöhten Herrn begegnen und dann auf das Neue Testament verwiesen werden, so würde man das ja normalerweise machen, und sagen, guck mal, Christus begegnet dir und sie wollen mehr wissen, dann kommt ja irgendwann die Frage, wie verlässlich ist denn das, was da im Neuen Testament steht? Und dann ist natürlich die Situation auch gegeben, dass ich tatsächlich apologetisch argumentativ nachfüttern muss.
Also für Sie wäre Apologetik, ich will Sie da nicht falsch verstehen, eher eine Nachfütterung als ein Weg zum Glauben hin.
Nicht generell.
Oder abhängig eben von der Person.
Ja, genau. Also ich gebe das Fach ja auch in Liebenzell an der IHL. Und da sage ich ganz deutlich, wir gehen jetzt in ein modern-kritisches Mindset hinein. Hm. Die interessiert sich für Marx, Freud, Feuerbach. So. Und da muss ich sprachfähig sein. Hm. Aber sehr viele Menschen heute, ich habe ja mal eine Prozentzahl genannt, circa 40%, vor allen Dingen der jüngeren, nachwachsenden Generationen, sagen, das interessiert mich doch Schnurzpiepe. Funktioniert dieser Jesus in meinem Alltag?
Hm. Wenn wir jetzt bei Prozentzahlen sind, hätte ich mal eine spannende Frage. Es ist vielleicht auch ein bisschen eine absurde Frage, aber zu wie viel Prozent muss ich mir sicher sein, um Christ werden zu können? Also, jetzt, weiß ich nicht, da gibt es ja auch verschiedene Berechnungen. Ich glaube, Craig, der hat da mal mit so Prozentzahlen hantiert, und ich meine auch bei Erwin Blendinger was in die Richtung gelesen zu haben. Der hat ein Buch auch verfasst mit dem Titel Gewährleisteter christlicher Glaube und wendet sich auch dagegen ein, ja, zu sagen, dass man den Glauben im strengen Sinne beweisen kann. Aber wenn wir jetzt mal, das kann man ja nicht wirklich, aber von Prozentzahlen ausgehen können. Da ist jetzt ein Christ, der hat Glaubenszweifel, hat aber auch Gründe, also hat Dinge, wo er offene Fragen hat, hat Dinge, die ihm nicht so ganz einleuchten, hat aber auch Gründe zu glauben und sagt, ja, das mit der historischen Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu kann ich sehen, mich überzeugt auch das kosmologische Argument, mich überzeugt auch dieses und jenes, aber da habe ich doch meine offenen Fragen. Wie sicher muss er sich sein, dass er sich auf Jesus einlassen kann? Ich meine, Hiob hatte dieses Statement gegeben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, inmitten einer Situation, wo er ganz viele offene Fragezeichen trotzdem über seinem Kopf schwirren hatte. Also wie muss das Verhältnis gesetzt sein von offenen Fragen zu Fragen, die man für sich beantwortet hat, um sich auf Jesus wirklich einlassen zu können?
Jetzt müsste man im Grunde eine Stunde referieren und die Voraussetzung Ihrer Frage erläutern und auf Stichhaltigkeit anschauen. Die Frage selber taucht natürlich auf, aber ich finde sie dem biblischen Denken und der biblischen Gotteserfahrung absolut unangemessen. Ich will das gern noch erläutern. Also ein Kontrapunkt wäre Kierkegaard, der Sprung in den Glauben. Es gibt keine Beweisbarkeit. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Auferstehung und so weiter. Also historisch, ich habe mich ja selber sehr darum bemüht, ein Buch ist in 4. Auflage erschienen, sehr darum bemüht, die historische Zuverlässigkeit der Auferstehung Jesu zu plausibilisieren, argumentativ. So, jetzt kann ich wissenschaftstheoretisch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit kommen. Ich kann sagen, also hochwahrscheinlich. Oder sehr wahrscheinlich. Vielleicht komme ich sogar zu 99,9%. Aber das Ganze ist natürlich, die Verrücktheit der Fragestellung ergibt sich dann, wenn ich sage, ich weiß zu 99,9%, dass mein Erlöser lebt. Das heißt, in dem Moment, wo ich Kraft meiner kognitiven Kompetenz versuche, diese Frage zu beantworten, geht das nur schief. Ich bin nicht in der Lage, zu einer sicheren Erkenntnis zu kommen. Und das ist übrigens ein sicheres Ergebnis der Philosophiekritik des kritischen Rationalismus, die gezeigt hat, alle Versuche, etwas als wahr zu begründen, müssen scheitern. Da könnten wir mal noch eine eigene Einheit drüber machen. Das ist unglaublich spannend. Also das ist ein Ergebnis, das wir philosophisch eigentlich sehr, sehr stark machen können. Wir können die Securitas, die Sicherheit von Erkenntnis nicht begründen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ja, stehen wir dann alle im Wald? Bleibt nur noch der Sprung? Und berichten uns die biblischen Traditionen ja ganz andere Dinge. Dass nämlich der lebendige Gott auf uns zukommt und uns aus unserer Inkurvatio, auf unser sich selbst zurückgekrümmt sein, aus unserem Sündersein, aus unserer Dunkelheit befreit. Und das ist das, worauf wir uns verlassen dürfen. Genauso wenig, wie wir durch eigene Taten sicherstellen können und sicher sein können, dass wir vor Gott bestehen, sondern darauf angewiesen sind, dass er uns sagt, du bist mein Kind, ich rechtfertige dich ohne jeden Grund und darauf kannst und darfst und musst du dich verlassen. Genauso ist das auch im Bereich der Erkenntnis. Ich kann plausibilisieren auf verschiedenen Ebenen, dass christlicher Glaube keine unvernünftige Sache ist, je nachdem, auf welches Vernunftmodell ich mich einlasse. Aber die Vergewisserung selber, dass ich es mit Gott zu tun habe, die kann ich nicht machen.
Jesus sagt, so das Johannesevangelium in Kapitel 18, Vers 37, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme.
Ja.
So, ich finde diese Aussage total faszinierend. Man könnte sie so verstehen, dass postmoderne Menschen, die ihre Schwierigkeiten haben mit der Erkennbarkeit von Wahrheit oder eben zusammenhängend auch mit einem bestimmten Vernunftsbegriff, damit zu einer Art unerreichbaren Gruppe gehören. Könnte man das so sagen? Dass,
wieso?
Was würden Sie Christen entgegnen, die jetzt daraus schließen, dass die Sehnsucht nach Wahrheit eine zentrale Grundlage bildet, sich vielleicht auch auf Aussagen wie diese beziehen, um Gott finden zu können und postmoderne Menschen darum vielleicht einfach zu einer unerreichbaren Zielgruppe gehören, weil die gar nicht die Frage nach der Wahrheit in dem Sinne stellen?
Ja, also da würde ich aber gerne nochmal versuchen zu plausibilisieren, was ich am Anfang gesagt habe. Das halte ich für eine falsche Aussage. Sie stellen die Frage nur noch viel radikaler. Sie verabschieden ja nicht die Wahrheitsfrage, sondern sie verabschieden eine bestimmte metaphysisch-philosophische Konzeption von Wahrheit, die unterstellt, dass es immer schon die Wahrheit gibt und ich dann nur noch sagen muss, ist jetzt muslimisch oder christlich oder marxistisch, sondern hier wird viel radikaler nach Wahrheit gefragt. Und das Sehnen nach etwas, was mich hält, ist natürlich auch in diesen Menschen absolut vital und kann auch durch eine pragmatische Orientierung alleine ja nicht gelöst werden. Deshalb stehen wir ja auch vor dem Phänomen, dass sehr viele Menschen, die wir diesen Lebenswelten zuordnen, nach Bindungen suchen, nach neuer Orientierung suchen, auch nach solcher, die uns überhaupt nicht gefällt. Das heißt, diese Menschen sind in einer herausragenden Weise ansprechbar. Die Erfahrung, die missionarische Erfahrung zeigt, dass sie sogar viel eher bereit sind, sich auf eine Geschichte einzulassen. Also auf ein Narrativ einzulassen. Beispiel, Madonna ist ja jetzt nicht mehr der Superstar, das ist Taylor Swift, aber ich habe Madonna eben auch noch stark kennengelernt. Auf einer ihrer letzten Welttourneen hat sie am Freitagabend keine Konzerte gegeben. Das ist ja finanziell eine Einbuße. Warum? Weil sie Anhängerin der jüdischen Kabbala gewesen ist zu der Zeit. Sie hat einfach in voller Ernsthaftigkeit diese jüdische religiöse Richtung ausprobiert. Sie ist in dieses Kleid hineingeschlüpft. Und diese Bereitschaft, etwas auszuprobieren, Erfahrungen zu machen und dann vielleicht da auch hängen zu bleiben, die ist heute sehr viel größer, als das früher war. Früher musste ich langwierige apologetische Gespräche führen, habe dann die Leute meist doch nicht überzeugt oder vielleicht nicht oder wie auch immer. Oder sie wurden wieder rückfällig. Glaube wurde mir zu einer Verstandessache. Jetzt sind wir doch mehr an der Existenz letzten Endes ran. Also ich würde wirklich dazu ermutigen, die Lebensgeschichte zu erzählen, nicht sich selber dabei in den Mittelpunkt zu stellen, sondern diesen Jesus und was mich an Jesus fasziniert. Und dann Menschen einzuladen, es mit ihm doch einfach zu probieren. Wer diese meine Worte hört und sie tut, Johannes 7,17, der wird erkennen, ob ich aus mir selbst rede oder, ich sag's mal modern, ob hier nur ein beliebiges religiöses Individuum schwätzt.
Jetzt fände ich das spannend, wenn jetzt die Lebensdienlichkeit einer Überzeugung, einer Sache, eines Glaubens für postmodern denkende Menschen, was so Wichtiges ist, würden Sie es dann als einen sinnvollen apologetischen Ansatz empfinden, zum Beispiel statistisch hervorzuheben, wo die christliche Lebensgestaltung sich positiv auf das Leben auswirkt oder wie sich der christliche Glaube positiv auf Gesellschaften oder geschichtlich ausgewirkt hat? Oder halten Sie das für eine riskante Sache, weil da ja auch alle möglichen schwierigen und missbräuchlichen Sachen auch mit einhergegangen sind?
Ja, es gibt ja eine große evangelikale Zeitschrift, die regelmäßig solche Übersichten und Statistiken veröffentlicht, dass Christen weniger krank sind und so weiter und so weiter. Also erstens wäre immer eine Frage nach den Kriterien, was ist lebensdienlich? Also wenn ich jetzt in China unterwegs bin als Christ oder im Iran, ist nicht lebensdienlich, Christ zu sein. Könnte sein, dass das mein Leben erheblich verkürzt. So. Ja, und trotzdem wäre es lebensdienlich. Aber dem ewigen Leben dienlich. Und vielleicht oder sicher bin ich auch selber mit mir im Reinen, wenn ich dann trotzdem mein Christsein lebe. Aber es zeigt sich eben, es ist eine Frage des Kriteriums. Das kann ich nicht einfach so festmachen. Oder natürlich gibt es Statistiken dafür, die sagen, religiös stark gebundene Menschen haben ein stärkeres Immunsystem oder so. Ja, sie leben halt mehr in der Ruhe mit sich selber. Das kann man sofort konterkarieren. In dem Moment, im Neuen Testament steht, 1. Petrusbrief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ein aktiver Christ wird versucht. Einen aktiven Christen lässt der Teufel nicht in Ruhe. Und aktives, engagiertes Christsein führt in sozialen Stress hinein, führt in seelischen Stress hinein. Dafür halte ich meine Hand ins Feuer. Und das wiederum führt natürlich dazu, dass mein Immunsystem nicht unbedingt besser ist, wenn ich meinen Glauben ernst nehme. Also, es kommt sehr, sehr darauf an. Ich würde nicht mit solchen Statistiken operieren. Ich kenne allerdings auch viele liebe Menschen, die das tun.
Ja, wir sind gerade in der Planung einiger Blogartikel. Ich bin da nicht ganz abgeneigt, aber ich finde es tatsächlich von der Lebensdienlichkeit her schon interessant zu sehen, was ist denn die, ja, Jesus spricht ja auch von der Frucht, an dem, durch die man einen Baum erkennt. Und wenn ich sehe, christliche Familien, christliche Gemeinschaften sind irgendwo gesünder, anders, heilsamer unterwegs, dann kann ich mir schon mal vorstellen, dass in so einer postmodernen Zeit, in der wir leben, das auch eben so eine anziehende Wirkung hat, die in Zeiten, in denen es drunter und drüber geht, noch alle möglichen Modelle, Lebensmodelle propagiert und hochgehalten oder als legitim angesehen werden, die vielleicht nicht so heilsam und nicht so lebensdienlich sind, da dann im Kontrast auch ja, gegenüberstehen und man merkt, der christliche Weg des Lebens ist einer, der erstrebenswert, der gut ist.
Ja.
In allen Herausforderungen, in aller Verfolgung vielleicht sogar.
So, jetzt kommt es aber darauf an, nochmal. Das ist eine Frage der Kriterien, wie fülle ich die? Was verstehe ich unter lebensdienlich? Wenn ich jetzt einen christlichen Begriff voraussetze, wenn ich zum Beispiel sage, stabile Ehen, relativ wenig unglückliche Familien, um es vorsichtig zu sagen, ja, relativ stabile Verhältnisse. Wenn ich das jetzt zum Kriterium mache und auf Menschen stoße, für die das auch wichtig ist, weil in dieser Gesellschaft alles drüber und drunter geht, dann haben Sie recht. Ja? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, lebensdienlich, ah ja, das heißt ganz viel Spaß haben, das heißt möglichst viel Sex haben, das heißt möglichst reich werden, das heißt möglichst viel Freiheiten genießen, das kann ich ja durchaus auch unter lebensdienlich verstehen, dann darf ich eben nicht hingehen und sagen, christlicher Glaube bietet dir alles, was du brauchst, ja. und das lohnt sich richtig, für dich Christ zu sein. Ja. Diese Argumentation finden wir ja auch leider relativ häufig. Ne?
Ja, das ist so. Es hängt mit den Kategorien zusammen, die man da anführt als relevant, und sicherlich, da würde jetzt der Hedonist sagen,
vielen Dank.
Sorry, liebe Christen, nein, danke. So zum Abschluss, wir sind ja jetzt auch schon wieder, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen weitersprechen, aber die Folge neigt sich jetzt zum Ende zu. Würde mich noch interessieren, ob Sie das auch so einschätzen, dass es auch zunehmend ermüdete Aussteiger dieser postmodernen Gesellschaft gibt. Also wir haben ja so diesen Markt der Möglichkeiten, auch der religiösen Möglichkeiten. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass es da auch zunehmend Leute gibt, die dann auf sehr verengte Antworten stoßen, die ihnen Orientierung und Halt geben. Auch christlich-fundamentalistische Richtungen Zulauf gewinnen, wo ich jetzt mich nicht immer ganz so mit identifizieren kann, aber wo wir es auch gerade in der Pause schon kurz von hatten, wo mich jetzt mal interessieren würde, sollten wir denn nicht vielleicht für gerade solche Leute, die überfordert sind mit den vielen verschiedenen Richtungen und mit dem, sagen wir mal, Wahrscheinlichkeiten abwägen oder mit dem Leben, mit Ungewissheiten, yeah, vielleicht auch fundamentalistische Ankerplätze bieten, damit da nicht Leute sich stattdessen einem, sagen wir mal, islam-salafistischer Prägung stattdessen zuwenden oder in irgendwelche rechtskonservativen Extremitäten sich verirren. Oder sollten wir sagen, nein, wir wollen ja Menschen in eine Mündigkeit hineinführen und auch mit den Spannungen dann eben umgehen und leben zu können?
Ja, wir sollten sie in eine Mündigkeit hineinführen. Aber was wir unter Mündigkeit jeweils verstehen, ist doch auch wieder noch einmal näher zu bestimmen. Eine Mündigkeit für jemanden, der Abitur gemacht hat und ein oder zwei Studien gemacht hat und dann noch 20 Jahre Lebenserfahrung hat, ist etwas ganz, ganz anderes als jemand, der seinen guten Hauptschulabschluss hinbekommen hat und eine Lehre gemacht hat und jetzt als Landwirt oder Handwerker womöglich unterwegs ist. Ich will da niemanden abwerten, aber für den eben bestimmte intellektuell-akademische Orientierung einfach nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind. Da bedeutet Mündigkeit etwas anderes. Und um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzugehen, ja, das Evangelium gehört allen Menschen. Es gehört auch solchen, die zu diesen postmateriellen kritischen Reflexionen nicht in der Lage sind oder die sagen, dass das gefühlige Plurale bietet mir nicht genügend Sicherheit. Davon gibt es eine ganze Menge. Wir haben früher mal geglaubt, das stirbt langsam aus. Das ist nicht der Fall. Insofern haben Sie sicher recht. Es gibt auch eine wachsende Anzahl von Menschen, die sagen, also dieses Leben im Unbestimmten, im Offenhalten, das halte ich gar nicht aus. Und die dann bereit sind, ich sage es neutral, vor Anker zu gehen irgendwo. Und da haben wir auch als Christen die Aufgabe, für sie ein Angebot zu haben. Das würde ich so sehen. Und selbst im Rahmen einer fundamentalistischen, zunächst einmal eher entmündigenden Frömmigkeit, mache ich die Beobachtung, dass Menschen, die mit ihrem Herrn leben, von ihm auch zur Mündigkeit geführt werden. Also das ist kein absoluter Gegensatz. Also es ist auch möglich, im Bereich einer theologisch-fundamentalistischen Orientierung zur Mündigkeit zu finden. Ich habe das bei meinen Eltern miterlebt, die von Hause aus Dabisten waren und die aber einen lebendigen Glauben gelebt haben im Gegenüber zu ihrem Herrn und von daher auch zu Fragen gekommen sind, die dann letzten Endes sogar dieses System gesprengt haben. Also das ist durchaus möglich, aber die Kernaussage von Ihnen war ja, wir brauchen auch, oder die Kernfrage, wir brauchen auch für solche Menschen im Raum des Christlichen, der Gemeinden, Kirchen, Gemeinschaften Heimat. Also es kann jetzt nicht unser Ziel sein, zu sagen, alle müssen irgendwie modern kritisch sein und sich für Apologetik öffnen. Das gilt sowohl für die postmoderne Seite, wie auch für die prämoderne.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Wir sind hier ja gerade bei Ihnen im Wohnzimmer. Und ja, dass Sie Ihre wertvolle Zeit für uns da auch aufgeopfert haben. Und ich bin mir sicher, das hat vielen sehr weitergeholfen, viele inspirierende Gedanken für mich. Auch jetzt mindestens mit dabei, also für mindestens eine Person hat es sich schon sehr gelohnt, aber
sehr schön.
Na, prima. Bin mir auch sicher für viele weitere.
Also aufgeopfert habe ich mich nicht, es war mir eine Freude. Und ich hoffe, dass es tatsächlich den einen oder anderen Gedankenanstoß geben kann.
Ganz sicher. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren.